David Berkowitz, der Sommer von Sam, Teil 2. Die entscheidende Spur. Die Polizei hatte für den letzten Mord an Stacy Moskowitz ungewöhnlich viele Zeugen auftreiben können, aber die entscheidende Aussage, die auf die Spur des Täters führen sollte, erreichte sie erst 4 Tage nach der Tat. Dass die Zeugin Cecilia Davis so lange brauchte, um sich bei der Sonderkommission zu melden, war merkwürdig. Schließlich waren die Morde des Son of Sam Dauerthema in der Stadt. In New York war es mittlerweile Volkssport geworden, jede verdächtige Beobachtung war sie auch noch so absurd, sofort der Polizei mitzuteilen. Cecilia Davis erklärte ihr Zögern damit, dass sie Angst gehabt habe. Angst vor dem Täter, der sich an ihr rächen könne. Angst vor der Polizei, weil sie ursprünglich aus Österreich stamme und schlimme Erfahrungen mit der Gestapo gemacht habe. In der Tatnacht war Davis spät nach Hause zurückgekehrt. Vor dem Schlafengehen wollte sie noch ihren Hund Gassi führen. Sie habe bei dieser Gelegenheit einen Verkehrspolizisten beobachtet, so Cecilia Davis, der gerade ein Knöllchen geschrieben habe und es hinter einen Scheibenwischer eines Wagens geklemmt habe. Das Fahrzeug habe direkt neben einem Hydranten geparkt. Anschließend sei der Polizist weggefahren. Im nächsten Moment habe sie einen Mann auf sie zukommen sehen. Sie habe nicht erkennen können, woher der Bursche so plötzlich aufgetaucht sei. Auf jeden Fall aus dem Bereich um das verwarnte Auto herum. Der junge Mann sei weitergegangen, bis er an ihr vorbeigekommen sei. Sie habe das Gefühl gehabt, dass er sie dabei sehr genau gemustert habe. Dann habe sie aus dem Augenwinkel bemerkt, dass der Mann irgendeinen dunklen Gegenstand in seiner Hand gehalten habe. Ihr habe das ein mulmiges Gefühl bereitet und sie sei auf dem schnellsten Weg zu ihrer Haustür gegangen. Sobald sie wieder in ihrer Wohnung gewesen sei, habe sie mehrere Schüsse gehört, die sie aber zunächst für Knallkörper gehalten habe. Das verräterische Knöllchen. Als die Aussage protokolliert war, überprüfen Kriminalbeamte alle Strafzettel, die in der Mordnacht in der Umgebung des Tatorts ausgestellt worden waren. Unter den aufgeschriebenen Fahrzeugen befand sich auch ein 4-Türiger Ford Galaxy, Baujahr 1970, der einem gewissen David Berkowitz aus Yonkers im Norden der Bronx gehörte. Obwohl die Polizei später anderes behauptete, gehörte David Berkowitz in diesem Moment noch nicht zum Kreis der Verdächtigen. Die Polizei wollte ihn lediglich als potenziellen Tatzeugen befragen. Erst am 9. August, also 5 Tage nachdem die Zeugin Cecilia Davis ausgesagt hatte, rief Detective James Justice vom NYPD auf der Polizeiwache in Yonkers an. Er wollte die Kollegen darum bitten, für ihn einen Termin mit David Berkowitz zu vereinbaren, damit er ihn in der Angelegenheit befragen konnte. Den Anruf nahm eine Telefonistin namens Reed Carr entgegen. Sie war die Tochter von Sam Carr und die Schwester von Michael und John Carr. Für David Berkowitz spielten alle diese Personen eine besondere Rolle, wie die späteren Ermittlungen noch ergeben sollten. Reed Carr verband James Justice mit Sergeant Mike Nowotny. Als Nowotny hörte, wen die Sonderkommission vernehmen wollte, wurde er hellhörig. Denn gegen David Berkowitz ermittelte seit geraumer Zeit auch das Yonkers Police Department. Es gab Hinweise darauf, dass der Mann für etliche anonyme Drohbriefe verantwortlich war, in denen Nachbarn wüst und wirr beschimpft worden waren. Außerdem stand Berkowitz unter Verdacht, auf den Hund eines Nachbarn geschossen zu haben. Daraufhin beschlossen die Beamten, ihren Besuch David Berkowitz nicht vorher anzukündigen. 35 Pine Street, Yonkers. Am nächsten Tag, dem 10. August, machten sich Beamte aus Brooklyn, die den Mordfall Stacy Moskowitz für die Sonderkommission bearbeiteten, nach Yonkers auf. Vor dem Mietshaus mit der Adresse 35 Pine Street, in dem David Berkowitz wohnte, entdeckten sie einen Wagen. Sie warfen einen Blick ins Wageninnere. Sie sahen auf dem Rücksitz einen Gegenstand, den sie für ein Gewehr hielten. Daraufhin verschafften sich die Beamten Zugang zum Wagen und durchsuchten den Innenraum. Neben dem Gewehr stand eine Sporttasche. Darin waren Munition, Straßenpläne von New York, auf denen diverse Tatorte der Mordserie markiert waren, sowie ein Drohbrief verstaut, der an Deputy Inspector Dowd, den Leiter von Operation Omega, gerichtet war. Die Beamten hatten keinen Zweifel mehr. David Berkowitz war ihr Mann. David Berkowitz war der Son of Sam. Plan B. Das wurde nun zu heikel. Der Typ hatte eine Kanone und er würde nicht mal mit der Wimper zucken, bevor er sie damit über den Haufen knallte. Das war nicht der Typ Mann, bei dem man höflich mit der Polizeimarke an der Tür klopfte. Sie hatten die Wahl. Sie konnten die Jungs vom Sondereinsatzkommando rufen, die den kompletten Block abriegeln und den Burschen mit Tränengas und Blendgranaten ausräuchern würden, wenn er denn zu Hause war. Aber war David Berkowitz überhaupt zu Hause? Was, wenn er ausgeflogen war, ins Trauterheim zurückkehrte und hunderte von Bullen vor seiner Tür herumlungern sehen würde? Dann hätten sie es vermasselt. Die Beamten entschieden sich für Plan B. Sie würden einfach so lange in ihrem Wagen warten, bis der Verdächtige vor seiner Haustür auftauchte. Die Warterei käme ihnen ohnehin zu Pass. Denn sie hatten ein Problem. Die Durchsuchung von Berkowitz' Wagen ohne richterlichen Beschluss war nicht ganz koscher gewesen. Deputy Inspector Dowd würde ihnen den Kopf abreißen, wenn er davon erfuhr. Das Problem der illegalen Durchsuchung. Natürlich konnten sie sich darauf berufen, dass sie beim Anblick des Gewehrs auf der Rückbank von einer unmittelbaren Bedrohung ausgegangen waren. Aber im Staat New York war der Besitz einer solchen Waffe legal, das Mitführen in einem Fahrzeug ebenfalls. Jeder Anwalt der Stadt würde ihnen all die schönen Beweismittel, die sie entdeckt hatten, die Munition, das Kartenmaterial, den Drohbrief, genüsslich um die Ohren hauen. Sie hätten jegliche Beweiskraft vor Gericht verloren, weil die Durchsuchung illegal gewesen war. Die Ermittler konnten die Sache nur noch insofern gerade biegen, wenn ihnen ein Kollege vom Revier einen ordentlichen Durchsuchungsbeschluss beschaffen würde und ihn vorbeibrächte. Dann würden sie den Wagen nochmals offiziell überprüfen und die gesicherten Beweismittel würden in die Ermittlungsakte wandern. Doch bevor dieses Dokument eintraf, erschien David Berkowitz vor seiner Haustür. Die Verhaftung von David Berkowitz. Berkowitz war zu Hause gewesen. Gegen 22 Uhr kam er aus der Tür spaziert und stieg in seinen Wagen ein. Die Beamten stürzten aus ihrem Fahrzeug und umstellten den Ford Galaxy. Sie forderten Berkowitz auf, auszusteigen. Und sie beteten zu Gott, dass er nun nicht nach dem Gewehr griff. Aber Berkowitz blieb cool. Er stieg mit erhobenen Händen aus und ließ sich widerstandslos durchsuchen. Auf dem Beifahrersitz entdeckten die Ermittler eine Papiertüte, die Berkowitz dort beim Einsteigen abgelegt hatte. Die Tüte enthielt einen Revolver, ein 44er Bulldog Charter Arms. Wenn der Bursche jetzt noch ein Geständnis ablegte, war klar, dass Gott an diesem Tag ihr Co-Pilot war. Bis hierher hatten sie ernsthafte Zweifel gehegt, dass er überhaupt im selben Geschwader unterwegs war. Nun meldete sich auch der Son of Sam zu Wort. Das Erste, was David Berkowitz sagte, als er verhaftet wurde: Okay, jetzt habt ihr mich. Warum hat das so lange gedauert? David Berkowitz, Apartment eines Serienkillers. Im Anschluss durchsuchte die Polizei die Wohnung. David Berkowitz Apartment war in einem chaotischen Zustand. Korrektur. Die Bude war das letzte Drecksloch. Die Wände waren mit wirren Sprüchen vollgekritzelt. An einer Stelle hatte Berkowitz ein handtellergroßes Loch bis ins Mauerwerk gepult. Daneben stand geschrieben: Hi, mein Name ist Mr. Williams und ich lebe in diesem Loch. Ich habe mehrere Kinder, die ich zu Mördern heranziehe. Wartet ab, bis sie groß geworden sind. Die Beamten entdeckten auch Tagebücher, die David Berkowitz seit 1974 geführt hatte. In dieser Zeit hatte er 3 komplette Stenoblöcke vollgeschrieben. In den Büchern hatte er penibel 1488 Brandstiftung festgehalten, die er angeblich in diesem Zeitraum begangen hatte. Nach dem, was sie bisher vorgefunden hatten, war den Polizisten zwar nicht klar, ob sie es bei Berkowitz mit einem waschechten Irren zu tun hatten. Aber so viel stand für sie fest. Der Kerl hatte ernsthaft einen an der Waffel. Es war ihnen ein Rätsel, wie der Bursche es geschafft hatte, so lange unter dem Radar durchzufliegen. Andererseits, schließlich war das New York. Da musste man jederzeit mit Typen rechnen, die es sich in Drecksbuden gemütlich machten und ihren Stenoblöcken schmutzige Geheimnisse anvertrauten. Die Beamten überführten Berkowitz zunächst auf das Polizeirevier in Yonkers und brachten ihn anschließend zum 60. Polizeirevier auf Coney Island in Brooklyn. Dort hatte die Sonderkommission ihr Hauptquartier. Gegen 1 Uhr nachts traf auch Bürgermeister Beam ein, um den Verdächtigen persönlich in Augenschein zu nehmen. Die Begegnung verlief kurz, ohne dass die beiden miteinander sprachen. Gegenüber der Presse äußerte Beam anschließend: Die Bürger von New York City können wieder beruhigt schlafen, weil die Polizei einen Mann verhaftet hat, der aller Wahrscheinlichkeit der Son of Sam ist. Das Geständnis. Das Verhör in den frühen Morgenstunden des 11. August 1977 dauerte nur eine Stunde. David Berkowitz gestand sofort alle Überfälle und jeden Mord. Ja. Er habe die beiden Briefe an die Polizei und Jimmy Breslin verfasst. Ja, er sei der Son of Sam. David Berkowitz ließ durchblicken, dass er bereit wäre, vor Gericht auf schuldig zu plädieren. Das würde das Verfahren ungemein beschleunigen und den überlebenden Opfern sowie den Angehörigen einen langwierigen, schmerzhaften Prozess ersparen. David Berkowitz, ein Hund namens Harvey, war schuld. Während der Vernehmung gab David Berkowitz an, dass der Hund eines seiner Nachbarn ein Grund für die Morde gewesen sei. Er behauptete, der Hund habe ihm den Floh ins Ohr gesetzt, dass er das Blut junger Frauen benötige. Berkowitz behauptete, dass dieser Hund ein Labrador-Retriever namens Harvey sei, dem ein uralter Dämon innewohne. Besitzer von Harvey war ein gewisser Sam Carr, ein Nachbar von Berkowitz, der in der Woodburn Avenue lebte. Der Dämon habe ihm, David Berkowitz, vor jedem Überfall den Befehl erteilt, zu töten. Den Befehlen habe er sich nicht widersetzen können. Einmal habe er tatsächlich versucht, den Dämon, also den Labrador Harvey, umzubringen. Vergeblich. Übernatürliche Kräfte hätten das zu verhindern gewusst. Ein paar Wochen nach der Festnahme erlaubte die Polizei David Berkowitz mit der Presse in Kontakt zu treten. In einem Brief vom 19. September 1977 an die New York Post wiederholte Berkowitz, was er in seinem Geständnis gesagt hatte. Er sei von Dämonen besessen gewesen, aber er fügte eine Anmerkung hinzu, die von einigen Leuten später als Bestätigung gesehen wurde, dass Berkowitz noch weitere Komplizen hatte. Da draußen laufen noch andere Söhne von Sam herum. Gott stehe uns bei. War David Berkowitz ein Psychopath oder tatsächlich psychisch schwer krank und damit unzurechnungsfähig im Sinne des Gesetzes? Zahlreiche psychiatrische Gutachten versuchten, diese Frage zu klären. David Berkowitz, Lebenslauf und Biografie. David Berkowitz war ursprünglich unter dem Namen Richard David Falco am 1. Juni 1953 in Brooklyn, New York zur Welt gekommen. Die Geburtsurkunde vermerkte als Eltern das Ehepaar Tony und Betty Falco. Der Geburtseintrag entsprach aber nicht ganz den Tatsachen. Tony Falco hatte seine Frau bereits längere Zeit vor der Zeugung des Sohnes verlassen und war mit einer Geliebten durchgebrannt. Der Fischladen, den die beiden gemeinsam führten, ging noch im Jahr der Trennung pleite. Betty Falco stand nun alleine mit der gemeinsamen Tochter aus dieser Ehe da, ohne Job und ohne finanzielle Rücklagen. Sie ließ sich auf eine Liebesbeziehung mit dem verheirateten Immobilienmakler Joseph Kleinmann ein. Richard David Falco entstand aus dieser Verbindung. Als Betty Falco schwanger war, stellte Kleinmann klar, dass er sie verlassen würde, falls sie das gemeinsame Kind behalte. Betty wägte ihre Zukunftschancen ab und gab dem Jungen schließlich zur Adoption frei. Obwohl Joseph Klein der leibliche Vater war, trug der Beamte in der Geburtsurkunde Tony Falco als Erzeuger ein. Es waren andere Zeiten. Adoptiert. Pearl und Nathan Berkowitz aus der Bronx adoptierten den Säugling wenige Tage nach seiner Geburt. Das jüdische Paar betrieb einen kleinen Eisenwarenladen. Die Ehe war kinderlos geblieben und David Richard Berkowitz, wie sie ihren Adoptivsohn umbenannten, sollte das einzige Kind des Paares bleiben. Berkowitz war überdurchschnittlich intelligent, wie Tests der psychologischen Gutachter ergaben. David Berkowitz' IQ lag bei 118. Während seiner Schulzeit war davon allerdings nichts zu merken. Er verlor bereits frühzeitig das Interesse am Unterricht. Eine Rolle spielte dabei, dass er nie in der Lage war, Freunde zu gewinnen und immer als Außenseiter galt. Die einzigen Freunde, die er als Kind hatte, waren in der Regel deutlich jünger und kleiner als der früh entwickelte, bullige Berkowitz. Seine Freundschaft erschöpfte sich darin, diese kleineren Jungs herumzuschubsen und zu schikanieren. So reagierte er seinen Frust darüber ab, wie die gleichaltrigen Kinder mit ihm umsprangen. Ein schwieriges Kind. Mit diesem Verhalten arbeitete sich David Berkowitz frühzeitig den Ruf, als schwierig und verzogen zu gelten. Noch bevor er in die Pubertät kam, beging er seine ersten kleineren Diebstähle und Zündeleien. Seine Adoptiveltern sahen sich gezwungen, einen Psychotherapeuten einzuschalten. Trotz aller Auffälligkeiten bekam er nie Probleme mit der Schule oder gar mit der Polizei. Als David Berkowitz 14 Jahre alt war, starb seine Adoptivmutter Pearl Berkowitz an Brustkrebs. Die zweite Frau seines Adoptivvaters konnte er nicht ausstehen, was zu regelmäßigen Spannungen innerhalb der Familie führte. 1971 meldete sich David Berkowitz freiwillig zur Armee. In der Folge war er in den USA und in Südkorea stationiert. Er diente bei einer Scharfschützeneinheit. 1974 erfolgte seine ehrenhafte Entlassung. Suche nach der leiblichen Mutter. David Berkowitz kehrte nach New York zurück und begab sich auf die Suche nach seiner leiblichen Mutter Betty Falco. Sein Vater Ned Berkowitz hatte ihm inzwischen offenbart, dass er als Kind adoptiert wurde. Der Kontakt zu Betty Falco kam im April 1975 zustande und er lernte darüber auch seine Halbschwester Rosalyn und deren Familie kennen. Aus der Bekanntschaft entwickelte sich ein herzliches Verhältnis. Ein Jahr lang besuchte David Berkowitz die beiden Frauen regelmäßig. Den Kontakt brach er erst im Herbst 1976 ab, als er bereits seine ersten Attentate verübt hatte. Betty Falco versuchte ihrem Sohn zu erklären, was genau dazu geführt hatte, dass sie ihn zur Adoption freigegeben hatte. David Berkowitz reagierte verstört auf die Enthüllung. Vor allen Dingen traf ihn die Tatsache, dass sein leiblicher Vater Joseph Kleinmann bereits verstorben war und er keine Gelegenheit bekam, mit ihm zu reden. Der forensische Anthropologe Elliot Layton wertete die Entdeckung Berkowitz, dass er adoptiert war und unehelich geboren wurde, als ein Schlüsselerlebnis, das ihn in eine tiefe Identitätskrise stürzte. Die Enthüllung zerstörte mit einem Schlag das gesamte Selbstbildnis von David Berkowitz, mit dem es ohnehin nicht zum Besten gestanden hatte. Tatorte waren Berkowitz vertraut. David Berkowitz hatte von 1968 bis 1971 mit seinen Eltern in Corpus City gelebt. Dort hatte er an Heiligabend 1975 seinen ersten Mordversuch unternommen. Die Bronx war ihm aus seiner Kindheit und der Zeit nach der Army vertraut. Er hatte sich dort mit verschiedenen Gelegenheitsjobs als Bauarbeiter und Taxifahrer durchgeschlagen. Im Frühjahr 1977 hatte er eine Festanstellung bei der Post gefunden. Zum Zeitpunkt der Festnahme hatte David Berkowitz einen Job als Briefsortierer. In Queens wiederum lebte seine leibliche Mutter Betty Falco und seine Halbschwester Rosalyn. Deren Häuser befanden sich nur ein paar Blocks entfernt von den Tatorten, an denen David Berkowitz, Christian Freund und Virginia Voskuritschin umgebracht hatte. Der Prozess gegen David Berkowitz. David Berkowitz hätte auf unzurechnungsfähig plädieren können und dabei realistische Chancen gehabt, dass das Gericht dem Antrag stattgegeben hätte. Stattdessen erklärte sich David Berkowitz im vollen Umfang schuldig. Aufgrund dessen gab es vor Gericht nicht viel zu verhandeln. Am 12. Juli 1978 verurteilte der Richter David Berkowitz zu einer Strafe von jeweils 25 Jahren bis lebenslänglich für jeden seiner Morde. Die Haftstrafen waren nacheinander zu verbüßen und summierten sich, theoretisch, zu einer Gesamtstrafe von 365 Jahren. Das Gericht überstellte David Berkowitz ins Hochsicherheitsgefängnis von Attica im Norden des Bundesstaates New York. Während der Urteilsverkündung kam es zu einem Eklat. David Berkowitz murmelte beständig vor sich hin: Stacy war eine Hure, Stacy war eine Hure. Er sprach leise, aber die Worte waren dennoch auf den Zuschauerbänken zu verstehen. Das Publikum reagierte empört. Der Richter musste die Verhandlung unterbrechen. David Berkowitz behauptete später, seine Bemerkung sei eine Reaktion auf eine Äußerung der Mutter von Stacy Moskowitz gewesen. Diese hatte gegenüber den Medien ständig gefordert, dass man den Mörder ihrer Tochter hinrichten müsse. Dämonen nur vorgeschoben? Ein gutes halbes Jahr nach seiner Verurteilung, im Februar 1979, wandte sich David Berkowitz in einem Brief an Dr. Schwarz. Schwarz war der Leiter des Kings County Hospital, in dem die psychiatrischen Gutachten durchgeführt worden waren. David Berkowitz erklärte in dem Schreiben, dass die Dämonen nur eine Erfindung seinerseits gewesen seien. Ich bin ein Schwindler. Ich habe die ganze Dämonengeschichte bloß erfunden. Der Anlass dafür war, dass ich meine Taten innerlich rechtfertigen wollte. Ich wollte einen plausiblen Grund anbieten, warum ich die Verbrechen begangen habe. Ich weiß, dass es da in Wirklichkeit nie irgendwelche Dämonen gegeben hat, die mit mir gesprochen haben oder durch die ich mit dem Teufel kommunizierte. Als ich anfing, diese Verbrechen zu begehen, hatte ich in Wahrheit keine Ahnung, was mich dazu motivierte. Mir erschien der Dämon als mögliche Ursache einfach passend. Deshalb habe ich mich vor Gericht auch schuldig bekannt, weil ich wusste, dass ich schuldig war. David Abrahamson. In den Sitzungen mit dem Psychiater David Abrahamson gab David Berkowitz zu, dass er sich bereits lange Zeit vor der Mordserie mit dem Gedanken beschäftigt habe, zu töten. Er habe sich von seiner Umwelt rundum abgelehnt und ausgestoßen gefühlt, was ihn so sehr verletzt habe, dass er es aller Welt habe heimzahlen wollen. David Berkowitz empfand insbesondere Wut und Frust darüber, dass er praktisch keinerlei Erfolg bei Frauen hatte. Deshalb habe er sich junge, attraktive Frauen als Opfer ausgesucht, um sich für die Zurücksetzung zu rächen. Hinter Gittern. 1979 griff in Attica ein Mitinsasse David Berkowitz mit einer Stichwaffe an. Berkowitz überlebte die Messerattacke, die Wunde musste allerdings mit 56 Stichen genäht werden. David Berkowitz weigerte sich, den oder die Angreifer namentlich zu nennen. Er deutete stattdessen an, dass ein satanistischer Kult, dem er einst angehört habe, hinter dem Anschlag stecke. 2002 hatte David Berkowitz erstmals die Gelegenheit, seine vorzeitige Entlassung auf Bewährung zu beantragen. Bevor es zu einer Anhörung vor dem zuständigen Ausschuss kam, sagte Berkowitz den Termin schriftlich ab. Er schrieb: Ehrlich gesagt glaube ich, dass ich es verdient habe, den Rest meines Lebens hinter Gittern zu verbringen. Ich bin vor langer Zeit, dank Gottes Hilfe, mit mir und meiner Situation ins Reine gekommen und habe meine Strafe akzeptiert. Der Ausschuss sah das ähnlich und verweigerte ihm in Abwesenheit die Entlassung auf Bewährung. Bis heute hat sich das Spiel alle zwei Jahre wiederholt. Im Mai 2014 war die vorläufig letzte Anhörung. David Berkowitz heute. Son of Hope statt Son of Sam. Seine leiblichen Eltern waren Katholiken. Die Adoptiveltern erzogen ihn jedoch im jüdischen Glauben. 1987 wechselte David Berkowitz seine Religion ein weiteres Mal. Seitdem bezeichnet er sich als wiedergeborenen Christen. Auslöser sei die Lektüre der Bibel gewesen, die ihm ein Mithäftling überlassen habe. Bei Psalm 34,6 habe es Klick gemacht. Kunststück. Der Psalm handelt von einem gewissen David. Mittlerweile hat der ehemalige Son of Sam, der sich nun Son of Hope nennt, seine eigene Homepage im Internet. Dort verkündet David Berkowitz seine frohe Botschaft an interessierte Gläubige. Der Serienkiller als christlicher Wecker. Man lernt nie aus. Eine satanistische Verschwörung? Jahrelang hatte David Berkowitz nur rätselhafte Andeutungen gemacht, dass seine Mordserie möglicherweise im Zusammenhang mit einer okkulten Sekte stand. Zu dem Zeitpunkt, als er sich zur christlichen Erweckungsbewegung bekannte, 1987, äußerte sich auch erstmals konkreter zu dem Thema Satanismus. Er behauptete, Mitte der 1970er Jahre an okkulten Riten teilgenommen zu haben. Die Beschäftigung mit satanistischen Praktiken wäre ein Auslöser für seine Morde gewesen. Dieses Bekenntnis gab Gerüchten neuen Auftrieb, die sich bereits seit 1977 hartnäckig hielten. Nämlich, dass David Berkowitz die Morde nicht alleine begangen habe. Alice Perry, Mord in Stanford. Schon im Februar 1979 hatte David Berkowitz bei dem teilweisen Widerruf seines ursprünglichen Geständnisses solch einen Zusammenhang angedeutet. Im selben Jahr versandte er ein Buch über Hexerei an die Polizei von North Dakota. Er hatte mehrere Passagen in dem Werk unterstrichen und einige Randnotizen angefügt. Unter den Notizen fanden sich folgende Anmerkungen. Alice Perry. Gejagt, verfolgt und erlegt. Nach Kalifornien gefolgt. Stanford University. Die Notiz bezog sich offensichtlich auf den damals noch ungeklärten Mordfall Alice Perry. Die 19-jährige Perry stammte ursprünglich aus North Dakota und war am 12. Oktober 1974 in Stanford unter mysteriösen Umständen ermordet worden. Die Medien hatten über ihren Tod und vor allen Dingen über die Schändung ihrer Leiche inmitten einer Kirche auf dem Campusgelände ausführlich berichtet. Nur ein Wichtigtuer? David Berkowitz erwähnte North Dakota und dieses Verbrechen auch in weiteren Briefen. Er deutete an, er verfüge über Informationen aus erster Hand. Täterwissen. Die Ermittler im Fall Perry verhörten daraufhin Berkowitz. Der Mann war schließlich ein verurteilter Serienmörder. Jemand, der nachweislich mehrere Menschen umgebracht hatte. Wenn der solche Andeutung machte, nahm man ihn besser ernst. Die Beamten hätten sich die Dienstreise sparen können. Die Vernehmung war ein Fiasko. David Berkowitz konnte oder wollte keinerlei relevanten Angaben zur Tat machen. Die Ermittler hielten Berkowitz für ein Wichtigtuer. Zu Recht, wie die späte Klärung des Verbrechens nahelegte. Die Jahre 1976 und 1977 hatten ihm Publicity im Überfluss verschafft. Nun war er wieder die kleine Wurst, die er Zeit seines Lebens war und fühlte sich wie ein Junkie auf Entzug. Er spielte die Trumpfkarte aus, die praktisch jeder Serienkiller irgendwann zückte. Bei mir gibt es noch mehr Leichen im Keller. Viel mehr Leichen. Ihr wollt Einzelheiten wissen? Dann schenkt mir Aufmerksamkeit. Die 22 Schüler der Hölle. Damit war die Geschichte allerdings noch nicht beendet. 1990 verlegte man Berkowitz vom Hochsicherheitsgefängnis Attica in die Strafanstalt Sullivan nach Fallsburg, New York. In Attica saßen die wirklich schweren Jungs ein. Die Angst, dass ihm nochmals einer dieser Burschen ein Messer an den Leib rammte, war bei Berkowitz sehr ausgeprägt. In Sullivan normalisierte sich sein Leben zusehends. Kurze Zeit nach seiner Verlegung behauptete er, 1975 Mitglied eines satanistischen Kults gewesen zu sein. Jetzt sollten es nicht länger mehr nur irgendwelche obskuren Riten gewesen sein, an denen er angeblich teilgenommen hatte. Nun war er schon Teil einer Art Sekte gewesen. Er habe einige Mitglieder des Kults auf einer Party kennengelernt. Als er mit ihnen ins Gespräch gekommen sei, habe er zunächst gedacht, dass es sich dabei nur um okkulte Spielereien wie Seancen oder Wahrsagerei handle. Aber nach und nach hätten die Personen ihn in eine Welt hineingeführt, in der man pausenlos Drogen konsumiert habe und Sadismus, Verbrechen und Mord an der Tagesordnung gewesen seien. David Berkowitz äußerte, dass es allein in New York rund 2 Dutzend Mitglieder dieses Kults gebe, die den inneren Kern ausmachten. Das seien jede 22 Schüler der Hölle, die er in seinem Brief an Breslin erwähnt habe. Diese Gruppe besäße Verbindungen in den gesamten USA und sei in Drogengeschäfte und andere kriminellen Machenschaften verwickelt. Die Mordserie in Wahrheit ein Mordkomplott? 1993 suchte Berkowitz den Kontakt zur Presse und machte die Sache publik. Fortan behauptete er, nur 3 der Morde persönlich begangen zu haben, für die er verurteilt wurde. Donna Loria, Valentina Suriani und Alexander Isau. Bei den anderen Morden sei er lediglich in die Planung und das Auskundschaften der Opfer involviert gewesen oder habe Schmiere gestanden und das Fluchtfahrzeug gefahren. Berkowitz weigerte sich in den Interviews, die Namen anderer Beteiligter zu nennen. Er fürchte, dass andernfalls seinen Verwandten Unheil drohen könne. Unter den namenlosen Komplizen sei auch ein weibliches Mitglied der Satanistengruppe gewesen. Sie habe auf Carl DeNaro und Rosemary Keenan gefeuert. Die Opfer hätten nur überlebt, weil die Täterin nicht mit dem mächtigen Rückstoß des Revolvers klargekommen sei. Berkowitz erklärte, dass mindestens 5 Mitglieder bei den Schüssen auf Christian Freund und John Deal vor Ort gewesen wären. Der Schütze sei ein prominenter Unterstützer des Kults gewesen, der nicht aus New York stamme und eigens angereist sei. Im Fall Stacy Moskowitz und Robert Violent sei der Schütze ebenfalls ein Auswärtiger gewesen. David Berkowitz beschuldigt die Familie Carr. 2 Mitglieder des Kults erwähnte Berkowitz dann doch namentlich: John und Michael Carr, die 2 Söhne des Hundehalters Sam Carr, der bei Berkowitz um die Ecke in der Wilburton Avenue wohnte und mit dem er zum Zeitpunkt der Morde über Kreuz lag. Beide Männer waren bereits lange tot, als Berkowitz seine Anschuldigung vorbrachte. John Carr erlag in North Dakota einer Schussverletzung. Die Polizei ging von Selbstmord aus. Michael Carr starb 1979 bei einem schweren Verkehrsunfall. Berkowitz behauptete, dass John Carr der Schütze bei dem Attentat auf Donna DeMasi und Joanne Lomino gewesen sei. Er fügte hinzu, dass ein Polizist aus Yonkers bei diesem Verbrechen geholfen habe. Michael Carr wiederum habe die Schüsse auf Sal Lupo und Judy Placido abgegeben. Die Mitglieder des Kults hätten lange auf die Gelegenheit gewartet, jemanden vor dem Elephant töten zu können, weil der Name der Diskothek für die Satanisten von besonderer Bedeutung war. Er erinnere an den französischen Okkultisten Eliphas Levi aus dem 19. Jahrhundert. Maury Terry. Berkowitz' Geschichte über die satanistische Verschwörung fand auch außerhalb der Gefängnismauern Anklang. Einer der wichtigsten Befürworter dieses Szenarios ist der Journalist Maury Terry. Bereits 1979 veröffentlichte er mehrere Artikel, in denen er erhebliche Zweifel an der offiziellen Version der Behörden äußerte. Terry benannte etliche Ungereimtheiten und Widersprüche in den Ermittlungsakten. Die New Yorker Polizei wies die Vorwürfe zwar vehement zurück und tat sie als Sensationshascherei ab, aber Terrys These, dass mehrere Täter die Son of Sam-Morde begangen hatten, fanden in der Öffentlichkeit Anklang. 1987 fasste Maury Terry seine Recherchen in dem Buch The Ultimate Evil zusammen. Der Autor beschrieb detailliert ein satanistisches Netzwerk, das sich über die USA ausgebreitet habe und außer für die Son of Sam-Mordserie auch für viele andere Verbrechen verantwortlich sei. Terry erntete für seine Thesen sogar von Leuten Zustimmung, welche die satanistische Verschwörung als Blödsinn abtaten. Dazu zählte unter anderem der Polizeikommissar Michael Novotny aus Yonkers, der gegen David Berkowitz ermittelt hatte. Der entscheidende Punkt an Terrys Buch war für ihn, dass es in den Ermittlungsakten tatsächlich von Hinweisen wimmelte, die auf die Beteiligung mehrerer Täter hindeutete. Das Rätsel der Phantombilder. Das stärkste Argument für verschiedene Tatbeteiligte waren die voneinander abweichenden Zeugenaussagen. Eine Vielzahl der befragten Zeugen beschrieben Personen, die nicht die geringste Ähnlichkeit mit David Berkowitz hatten. Man muss sich bloß die angefertigten Phantombilder anschauen, schon fallen einem die krassen Unterschiede ins Auge. Doch mit Zeugenaussagen ist das so eine Sache. Wenn es nach Zeugenaussagen ginge, die die Polizisten so in ihrem Berufsleben aufnehmen, wäre jeder Banküberfall, Straßenraub oder Verkehrsunfall mit Fahrerflucht Teil einer gigantischen satanistischen Verschwörung. So sehr unterscheiden sich Schilderungen häufig. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich nicht, dass Aussagen von Augenzeugen generell nichts taugen. Aber Polizisten müssen sie zwangsläufig kritisch hinterfragen und überprüfen, ob sie mit der übrigen Spurenlage in Einklang zu bringen sind. David Berkowitz kein Teamplayer. David Berkowitz hatte in seinem ursprünglichen Geständnis nicht einfach nur pauschal die Morde gestanden. Er hatte konkrete Angaben gemacht, wie er an den Tatort gelang war, wie er seine Opfer ausgesucht hatte und wie seine Fluchtroute ausgesehen hatte. Er hatte darüber hinaus eindeutiges Täterwissen offenbart. Berkowitz behauptete nun, er habe dieses Wissen erlangt, weil er an allen Verbrechen involviert gewesen sei, auch wenn er nicht in jedem Fall geschossen habe. Dem standen die Erkenntnisse von Psychologen und Ermittlern gegenüber, die sich sehr eingehend mit David Berkowitz beschäftigt hatten. Ihrem Urteil zufolge handelte es sich bei Berkowitz um einen äußerst introvertierten Einzelgänger, der gar nicht zur Teamarbeit fähig gewesen wäre, selbst wenn ihn jemand dazu aufgefordert hätte. Die Experten vermuteten eher, Berkowitz habe sich eine Fantasie zurechtgezimmert, die ihn von der erdrückenden Last der Schuld zumindest teilweise befreite. Früher war er das Werkzeug eines Dämonen. Dann schrieb jemand ein Buch über seine satanistische Verschwörung, als war er nun das Werkzeug einer obskuren Sekte. Hauptsache, er trug nicht alleine die Verantwortung für seine Taten. Neue Ermittlungen. Dennoch rollte 1996 die Polizei von Yonkers den Fall neu auf. Was immer bei diesen Ermittlungen herauskam, das Material reichte nicht für eine neuerliche Anklageerhebung aus. Die Akte David Berkowitz ist offiziell immer noch offen, doch mangels neuer Erkenntnisse wird die Untersuchung seitdem nicht fortgeführt. Das New York Police Department hatte sich gar nicht erst an den Ermittlungen beteiligt. Die dortige Polizei ist nach wie vor felsenfest davon überzeugt, dass Berkowitz der alleinige Täter war. David Berkowitz und der Zodiac Killer. Es gibt auffällige Parallelen zwischen dem Fall David Berkowitz und dem Zodiac Killer, der Ende der 1960er im Raum San Francisco 5 Menschen tötete und bis heute nicht gefasst werden konnte. Wie David Berkowitz überfiel der Zodiac Killer in erster Linie junge Pärchen und wählte sie offenbar willkürlich aus. Auch der Modus operandi von David Berkowitz und dem Zodiac Killer ähnelte sich. Mehrfach griff der Zodiac Killer seine Opfer an Plätzen an, die man im amerikanischen Englisch Lover's Lane nennt. Orte, die dafür bekannt waren, dass sie junge Liebespaare anzogen. Der Zodiac Killer verübte 4 Morde mit einer Schusswaffe. Einmal benutzte er ein Messer. Und der Zodiac Killer schickte mehrfach rätselhafte Briefe an Polizei und Presse und löste damit einen riesigen Medienhype aus. Laut den offiziellen Ermittlungsergebnissen geschah der erste Mord des Zodiac Killers im Dezember 1968. Zu dem Zeitpunkt war David Berkowitz gerade einmal 15 Jahre alt. Es ist also mehr als unwahrscheinlich, dass David Berkowitz der gesuchte Zodiac Killer war. Zudem gibt es keinen Hinweis darauf, dass Berkowitz jemals San Francisco besucht hat. Die einzige Verbindung, die er zu dieser Region der USA hatte, war eine Stiefschwester, die dorthin verzogen war. Allerdings nach 1971. Wahrscheinlicher ist, dass David Berkowitz die intensive Berichterstattung über diesen spektakulären Fall verfolgt hatte und die Mordserie gewissermaßen als Blaupause für seine eigenen Verbrechen nutzte. Das war die Geschichte von dem Serienmörder David Berkowitz, bekannt als Son of Sam. Vielen Dank fürs Zuhören.